Beten Haggai zu Zerubabel, dem Sohne Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Josua, dem Sohne Jozadaks, dem hohen Priester. Also, so spricht Jehova der Heerscharen und sagt, dieses Volk spricht, die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit, dass das Haus Jehovas gebaut werde. Und das Wort Jehovas geschah durch den Propheten Haggai. Also, ist es für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus Wüste liegt? Und nun, so spricht Jehova der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät und wenig eingebracht. Ihr esset aber nicht zur Sättigung. Ihr trinket aber nicht zur Genüge. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn für einen durchlöcherten Beutel. So spricht Jehova der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steiget auf das Gebirge und bringet Holz herbei und baut das Haus. So werde ich Wohlgefallen daran haben und verhelligt werden, spricht Jehova. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und betrachtet ihr es heim, so blies ich darein. Weshalb das, spricht Jehova der Heerscharen, wegen meines Hauses, das Wüste liegt. Während ihr laufet, ein jeder für sein eigenes Haus. Darum hat der Himmel den Tau über euch zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Most und über das Öl und über das, was auf der Erdboden hervorbringt. Und über die Menschen und über das Vieh und über alle Arbeit der Hände. Und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Josua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes hörten auf die Stimme Jehovas, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie Jehova, ihr Gott, ihm gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor Jehova. Da sprach Haggai, der Bote Jehovas, vermöge der Botschaft Jehovas zu dem Volke und sagte, ich bin mit euch, spricht Jehova. Und Jehova erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Landpflegers von Juda, und der Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Und sie kamen und arbeiteten am Hause Jehovas, der Heerscharen ihres Gottes, am 24. Tage des sechsten Monats im zweiten Jahre des Königs Darius. Soweit das Wort Gottes. Das, was wir heute möchten, ist eigentlich, dass wir aus dem Propheten Haggai eine Belehrung für uns mitbekommen, und zwar die uns Einblick gewährt in die tieferen Zusammenhänge des Wortes Gottes. Der Prophet Haggai ist der zehnte der kleinen Propheten. Seine Zeit, die Zeit seiner Weissagung, verlief nur über 112 Tage. Und das war im zweiten Jahre des Königs, des Darius Hystaspis. Das ist circa Ende August bis Mitte Dezember des Jahres 520 vor Christi. Es sind eigentlich nur ganz wenige Gläubige, die überhaupt die kleinen Propheten lesen. Natürlich geht hierdurch viel Segen verloren, weil man die kleinen Propheten auch für kleine Worte hält, dem aber nicht so ist. Denn unsere Absicht ist es, nach der Mitteilung der Heiligen Schrift, beim Lesen dieser Bücher des Wortes Gottes, den Herrn Jesus zu suchen, ihn darin zu erkennen und ihn zu erfassen, wie wir das auch in Johannes 5, Vers 39 finden. Dieses prophetische Buch Haggai hat eine ganz besondere Parallele im Neuen Testament. Und zwar in den Timotheusbriefen. Dort finden wir den gesamten Vorgang wiedergespiegelt, was wir hier im Haggai gleich sehen werden. Dort finden wir in diesen Timotheusbriefen den Herrn Jesus als den Herrn des Hauses, der über das Haus steht, der über die Ehre seines Hauses wacht. Und auch in den Tagen der geringen Dinge Herrlichkeit auf das zu legen bereit ist, worin sein Zeugnis ruht. Wie auch der Herr in unseren Tagen nicht große Dinge vom Einzelnen fordert, sondern Hingabe an ihn bis ins Letzte. Darum wollen wir einige Punkte betrachten, die uns praktisch für dieses ganze Prophetenbuch Haggai den Blick öffnen. Erstens, der König Kores, das ist Cyrus, hatte befohlen, den Tempel, der zerstört war, wieder aufzubauen. Wir lesen das in 2. Chroniker 36 von Vers 22 bis 23 oder auch Esra 1 von Vers 1 bis 11, wie auch in Esra 5 Vers 13 und die folgenden. Wie wir aber dann aus Esra Kapitel 4 Vers 24 bis 6, 22 lesen, standen dem beabsichtigten und von Gott befohlenen Tempelbau größte Hindernisse in den Weg. Interessant ist, wenn wir diese Stellen durchlesen, dann liegen die Hindernisse nicht im Feind. Dieses gewaltige Hindernis war nicht der Feind. Auch nicht die Kriegsereignisse jener damaligen Tage, sondern das Volk Israel selbst war das Hindernis. Weshalb der Tempel noch nicht gebaut war. Und wir können davon ableiten, wenn das geistliche Haus, seine Gemeinde, nicht gebaut wird, liegt es an uns, weil wir nicht bereit sind, das zu tun, was Gott von seinem Volke im Alten Testament, wie auch von seinem himmlischen Volke neutestamentlich, nicht gebracht wird. Letzte Hingabe, darin liegt der Sieg für unseren Herrn und unseren Gott. Die böse Gesinnung im Volke Israel damals war noch nicht hinausgetan. Und wir sehen jetzt, wie Gott im Einzelnen vorgeht. Wir wollen lernen. Wir lesen das in Haggai 1, Vers 2b. Da sagt Gott, dieses Volk spricht. Die Zeit ist nicht gekommen. Die Zeit, sagt das Volk, dass das Haus Jehovas gebaut werde. Und warum redete das Volk Israel so? Weil sie lieber und viel lieber als das Haus Gottes zu bauen in ihren getäfelten Häusern liegen wollten. Vers 4. Auch heute leben in Faulheit des Zeugnisses Kinder Gottes. Entgegen dem Worte Jesu von Matthäus 6, Vers 33 und 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 8. Und wende nicht den Fleiß an, den Weisungen des Herrn zu entsprechen. Sobald wir also zuerst für uns und für unsere Häuser sorgen, aber nicht zuerst für den Herrn und sein Haus, kommt der Unsegen von Vers 5 bis 6 oder auch wie in Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Was damals zur Zeit Israels und heute in der Zeit der Gemeinde Jesu gefällt, sind nicht prächtige und modernste Wohnungen, in denen wir leben, sondern das Haus des Herrn zu bauen auf Kosten unserer Gemütlichkeit, auf Kosten unseres Wohlstandes. Darin liegt Segen, ob wir bereit sind, dem Herrn Genüge zu tun. Das sind Opfer, an denen Gott wohlgefallen hat. Nicht vom Überfluss, sondern Opfer ist etwas, was dem Herrn erfüllt, solange ich vom Überfluss gebe. Nun ja, es ist auch etwas, vielleicht für mich, weil ich das sehe, vielleicht für den anderen, der es sehen mag, der es bekommt. Aber Gott fordert Opfer und ein Opfer tut weh. Wir haben das große Beispiel, wie weh ein Opfer tut, wenn wir hinschauen zu Gott, der seinen eingeborenen Sohn sandte. Oh, das hat dem Vater Herzen weh getan. Wie weh, das sehen wir aus der vorbildgebildeten Geschichte Abrahams mit seinem Sohn Isaak, dass dieser Weg der Opferung darin erkannt wird, wenn wir lesen, und sie gingen beide miteinander. Der Todes- und Leidensweg des Sohnes war gleich der Weg des Vaters. Jede Lauheit bringt Unsegen, bringt Verlust. Ganz sicher sollen wir anständig wohnen, auch darin soll ein Zeugnis gefunden werden. Aber Gott soll der Erste sein, der Sechs. Es wird allgemein angenommen, dass der Prophet Haggai noch den salomonischen Tempel gesehen hat, Haggai 2, Vers 3 oder auch Esra 3, Vers 1 bis 13 zu entnehmen. Danach müsste er aber ein Alter von 80 bis 100 Jahren gehabt haben, was allerdings möglich ist. Aber für ihn ist weit wichtiger. Er war ein Bote, er war ein Zeuge der Bote des Herrn. Kapitel 1, Vers 13. Das ist das Wesenhafte. Und das möchte der Herr auch von uns und an uns sehen, dass wir seine Zeugen sind. Wir kommen zum Punkt 2. Am 24.06., das ist nach unserer Zeitrechnung Mitte September, zur Zeit des Laubhüttenfestes. Wir lesen das in Haggai, Kapitel 1, Vers 15 oder Esra 3, Vers 1 bis 13. Da gab es einen gewaltigen Durchbruch unter dem Volke Israel. Warum? Gott griff vom Himmel her ein. Er erweckte den Geist Zerubabels, des Landpflegers von Juda. Da fing das Volk Israel mit seinem Landpfleger, dem Fürsten Zerubabel, an, dem Worte des Herrn durch den Propheten Haggai zu gehorchen, steht hier. Der Gehorsam auf die Stimme Gottes und zur Stimme Gottes wurde ganz neu erkannt. Wir sehen, welche Umstände das bringt, dass Gott nicht unbedingt erst einen Zerubabel erwecken muss, um zu gehorchen. Und ich darf heute hier sagen, dass unser Zerubabel längst erweckt ist. Er war vor 2000 Jahren hier. Jesus. Und darum sind wir an der Reihe zu gehorchen, damit Gott mächtig wirken kann. Auf die Stimme des Haggai folgt Gehorsam. Da hatte Gott gewartet. Denn in den Augen des Herrn ist Gehorsam besser als jedes Opfer, was wir auch bringen mögen. Gehorsam ist das Erste, worin wir dem Herrn gefallen können. Es ist eine Unterstellung dem Worte Gottes in allem. Und wir fragen, warum schmerzt uns denn eigentlich so die Unterstellung? Weil wir so wenig gehorsam sind. Darum fällt es uns so schwer. Darum schneiden Messer in unsere Herzen, weil, wenn wir uns unterstellen sollen, weil wir so wenig noch zerbrochen sind. Er möchte einfach Gnade schenken, dass solches an uns vollzogen wird. So wie sich die einzelnen Gehorsam dem Worte unterstellten, antwortete Gott. Und zwar sofort. Gott antwortete auf den Gehorsam des Landpflegers und des ganzen Volkes Israel sofort. Die Antwort Gottes vom Himmel war ein Zuspruch und eine Verheißung zugleich. Diese Verheißung und der Zuspruch Gottes an sein irdisches Volk beinhaltete nur vier Worte. Aber da war was drin. Wie groß und gewaltig waren diese vier Worte. Wir lesen es. Gott sprach durch den Propheten: Ich bin mit euch. Das war die Antwort Gottes auf Gehorsam. Der alttestamentliche Ich bin will mit ihnen sein. Er hat es gesagt. Ja, noch mehr. Er will es nicht nur sein, sondern er ist es. Haggai 1, Vers 13. Oder auch in 1. Korinther 15, Vers 58. Wie auch in 2. Chronika 15, Vers 1 bis 7. Wir mögen zu Hause diese Stellen nachlesen. Gott ist mit dem Gehorsamen. Er gibt Verheißungen, ja noch mehr, er gibt Zuspruch, auch heute denen, die sich seinem Worte unterstellen. Drittens, am 21.7., das ist Mitte Oktober nach unserer Zeitrechnung, da wurde dann der Grund des Tempels gelegt, Esra 3, Vers 8 bis 13, und Haggai 2, 3. Nur weil sie gehorsam waren, nur weil sie gehorsam wurden, war auch die Zeit des Tempelbaues plötzlich gekommen, von dem sie vorher sagten, dass es nicht die Zeit sei, dem lebendigen Gott einen Tempel zu bauen. Durch Gehorsam wird die Zeit erfüllt. Aber während sie am Tempel arbeiteten, gab Gott die nächste Segnung. Sie empfingen von Gott Erkenntnis. Sie empfingen ein ganz neues Erkennen. Und zwar das Erkennen, dass der neue Tempel mit dem alten Tempel Salomos an Schönheit gar nicht mehr vergleichbar war. und das löste ein Weinen unter dem Volke Israel auf. Bitteres Weinen folgte auf die Erkenntnis, dass dem neuen Tempel alle Schönheit und Herrlichkeit fehlte. Ja, der Reichtum Salomos fehlte ganz in diesem neuen Tempel. Und auf dieses Erkennen antwortete Gott vom Himmel her. Er antwortete vom Himmel auf ihre Armut. Hochinteressant. Weil sie in sich selbst arm waren, konnte Gott sich mit ihnen eins machen. Zwar gab Gott ihnen nicht mehr die Goldmengen Salomos zurück, dafür aber gab Gott ihnen ersatzweise etwas anderes. Und das war ein Wort. Oh, wie wichtig ist doch sein Wort. Und wie wichtig ist es, dieses sein Wort zu erkennen? Was nützt uns Gottes Wort, wenn wir es nicht lesen und nicht erkennen? Was nützt es den Gottlosen, den Ostermarschierern und solchen, die das Wort nicht lesen, die es nicht zur Lebensspeise aufnehmen, die es verachten? Der Herr sagt dieses Wort durch den Propheten Haggai in Kapitel 2, Vers 9 und teilt ihnen mit, dass äußerer Glanz und äußere Herrlichkeit nicht mehr seine Herrlichkeit sei. Und Gott fügt etwas ganz Neues hinzu. Das wollen wir beachten. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Der hier entstandene, unscheinbare Tempel, der Tempel Esras, könnten wir sagen, und Nehemias, sollte größere Herrlichkeit haben, wie jener, der voller Gold und Edelstein war? Wie konnte Gott diese Verheißung überhaupt erfüllen? Wir sehen einfach den Ablauf der Zeit hin zu Christus. Nichts in dem salomonischen Tempel von Gold und Silber, welcher sichtbarer Herrlichkeit eigen war, sondern in dem zweiten Tempel, dem unscheinbaren, sollte größere Herrlichkeit gefunden werden. Haben wir es verstanden? Da wandelte und lehrte Gott in der Person des Sohnes Gottes im Fleische. In dem zweiten, nicht im ersten. Gleich diesem Tempel, ohne äußere Herrlichkeit, wandelte einer, von dem Jesaja in Kapitel 53, Vers 2 sagt, gleich diesem Tempel, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Weil dieser zweite Tempel die Herrlichkeit Gottes aufnehmen sollte, war es nicht mehr Zeit an äußerer Pracht. Gleich unserem Herrn, an dem keine äußere Pracht und Herrlichkeit gefunden wurde, war aber auch der Tempel, in dem er sich offenbarte, nicht von äußerer Pracht. Und wir, die wir nun durch das Opfer Jesu erkauft sind,
von ihm bezeugt der Apostel, dass auch wir nicht durch salomonisches Gold und Silber erkauft sind, wie es Petrus ausdrückt. Er hat das Wort salomonisch weggelassen, aber wir wissen genau, was hier gemeint ist. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. So war es mit dem Tempel und so war es mit der Herrlichkeit, die Gott vom Himmel sandte, in der Person Jesu. Aber die Anwesenheit des Herrn in diesem Tempel ließ ihn den Tempel zugleich herrlich sein. Viertens. Wir möchten jetzt sehen, wie das Volk Israel dieser wunderbaren Verheißung gegenüberstand. In welch einem Zustand sie es empfingen. Wir lesen das in Haggai 2, Vers 10 bis 14. Da heißt es unter anderem in der Beziehung zum Volk: Es ist unrein. Und ihr Werk wird durch sie verunreinigt. Das heißt, selbst der Tempel ohne Pracht, ihr Werk wird noch verunreinigt durch ihre eigene Unreinheit. Darum und aber am 24. des 11., das ist Mitte Februar, nach unserer Zeitrechnung, nach Sacharja 1, Vers 7, fand nach dem vorangegangenen Gehorsam jetzt die Reinigung statt. Sie begann nach Sacharja 3, Vers 1 bis 10, und zwar bei dem Obersten des Volkes. Wie wichtig ist das hier festzustellen? Bei den Obersten begann es und durch das ganze Volk Israel zog die Reinigung durch. Das, was damals geschah, wiederholt sich auch heute, wenn die Herrlichkeit des Herrn in unserer Mitte geistlich geschaut werden kann. Und auf diese Reinigung, auf die Gott gewartet hatte, antwortete Gott mit neuen Verheißungen. Und diese neue Verheißung gab Gott aufgrund der Reinigung, indem er spricht: Wobei der Knecht des Herrn in dieser Prophetie Zimach, das ist Spross, Jesaja 4, Vers 2 und Jesaja 11, Vers 1, wie 53, Vers 2, dieses Haus, von dem hier geredet ist, mit größerer Herrlichkeit füllen soll. Diese Herrlichkeit deutet also hier auf Zimach, dem Spross hin, welchen wir in Jesus in Erfüllung gefunden sehen. Also, erst durch ein von Gott gereinigtes und geheiligtes Volk kann Gott die Herrlichkeit des Herrn in seinem Hause erfüllen lassen. Wir lesen das in Jesaja 56, Vers 5 bis 8, wie auch in Offenbarung 21, Vers 3 bis 5 oder auch in Matthäus 21, Vers 13. Und umgekehrt, wenn die Reinigung nicht geschieht, können wir sagen, macht ein unreines Volk eine Mördergrube daraus. Fünftens, nach dem Gehorsam unter Punkt 2 und dann der Reinigung unter Punkt 4 antwortet Gott ganz neu. Und zwar vom 24.9., das ist Mitte Dezember nach unserer Zeitrechnung, nach Haggai 2, Vers 15 und Vers 18. Ging das Volk aufgrund von Gehorsam und Reinigung jetzt fleißig an das Werk des Herrn. Wir könnten die Bibelstellen Esra 6, Vers 14 bis 22 herbeiführen, wo wir das finden, und können umgekehrt sagen, dass dann, wenn kein Fleiß unter den Gläubigen ist, kein Gehorsam und keine Reinigung da ist. Und bei dieser Gelegenheit des Fleißes zum Gehorsam, des Fleißes zur Reinigung, konnte das Volk wieder zu neuen Erkenntnissen gelangen. Es gelangte zur Erkenntnis, wie der Herr nun seinen Segen gab. Denn das Werk am Tempel und an der Stadtmauerbau geriet. Wir finden das Gleiche in 1. Timotheus 4, Vers 8 für uns. Ganz allgemein. Der Gehorsam des Volkes Israel gegenüber dem Herrn ist zugleich aber auch ein Mittel, ein Weg, eine Wegbegehung Gottes, wodurch Gott sein Volk groß machen konnte. Wenn wir gehorsam sind und wir wissen, dass Gott seine Kinder klein zieht und wir bereit dazu sind, klein werden zu wollen, dann erhöht uns Gott. Dann macht er sein Volk groß. Und dann in diesem Zustand gilt ihm sein Fürst wie ein Siegelring. Das lesen wir in Esther Kapitel 8, Vers 8 und 10. Dann ist unser Fürst Jesus uns der Siegelring. Mit dem Ring wurde auch das Siegel eingedrückt. Der königliche Ring wurde benutzt mit seinem Wappen für das Siegel. Das Siegel des unser Siegel ist der Heilige Geist, der uns aufgedrückt worden ist von Gott bei der Wiedergeburt. Und wenn wir schon solche Siegelträger sind, dann sollten wir nur in Übereinstimmung der Heiligkeit, des Gehorsams und der Reinigung Gottes gefunden werden. Und sonst nicht. Ansonsten verunreinigen wir uns und das Werk des Tempelbaus, des geistlichen Tempelbaus, in welchem Jesus unser Fürst ist. Die Königreiche dieser ganzen Erde müssen vertilgt werden. Und ihre ganze Macht muss in den Staub sinken. Wenn das Gehorsam gewordene, das gereinigte, das gesegnete und geheiligte Volk Israel und Volk Gottes die Herrschaft antritt. Wir lesen das in Daniel 2, Vers 44, wie auch in Kapitel 7, Vers 27 oder Offenbarung 17, Vers 14 oder Kapitel 19, Vers 17 bis 21, wie auch in Offenbarung 20, Vers 4 bis 5. Aber auch uns, die wir zur Gemeinde zählen, hat der Herr groß gemacht. Ja, noch größer als Israel. Darum sagt der Herr, dass der Kleinste im Reiche Gottes, das sind wir, größer ist als Johannes der Täufer, und er schickt voraus, dass unter den Weibern Geborenen keiner größer sei als dieser Johannes. Aber der Kleinste in der Gemeinde gewaltiger, weit gewaltiger ist als Johannes der Täufer. Das ist die Stellung, die wir haben als Kinder Gottes heute. Das ändert natürlich nichts daran, wenn wir uns unserer hohen und herrlichen Berufung nicht bewusst sind. An dem, was Gott an uns getan hat, wird in Ermangelung unserer Erkenntnis nichts verändert. Aber das, was sich verändert, ist, dass wir einmal mit wenig Lohn vor dem Herrn stehen können, wenn wir nicht bereit werden, gehorsam zu sein, wenn wir nicht bereit werden, uns zu reinigen. Wie sollten wir unserem Gott auf unseren Knien täglich und immer wieder diesen Gehorsam bekunden, der nur dann echt ist, wenn der Gehorsam in der Praxis des täglichen Wandels dann auch erwiesen wird, nicht wenn davon geredet mag sein. Wir sind sein Leib und wir sind die Erben der himmlischen Herrlichkeiten. Wie Israel eine neue Erde verheißen ist, weil sie eine irdische Verheißung hatten. Daher wollen wir unseren Gott Freude machen, indem wir gehorsam sind, uns reinigen, durch und durch. Wenn wir nicht durchkommen, sagen, Bruder, hilf mit. Wir wollen zusammen beten. Gott wird doch zu seinem Wort stehen. Und er steht zu seinem Wort auch heute noch. Und dass wir dann fleißig sind, auch schon dem Herrn in dieser Weise zu begegnen. Um seiner großen Segnungen, die im Himmel aufbewahrt sind, teilhaftig zu werden. Das ist unsere Grundlage, sein Wort. Dieses Wort, er selbst ist, dieses fleischgewordene Wort, Jesus, und sein Geist, der uns die Bauarbeiter an seinem Tempel heute von seinem Hause willig und tüchtig macht, wenn wir bereit sind. Ich werde nie fleißig sein, auch an der Arbeitsstelle, wenn ich mich von der Arbeit drücke. Das ist eines Gotteskindes unwürdig, aber noch viel mehr in seinem Reich. Denn wir arbeiten nicht uns, sondern dem Herrn. Und dieser Geist uns tüchtig und fähig macht und darin in seine ganze Wahrheit einführt. Die Segnungen, das Erbteil liegen bereit. Seine Verheißungen sind treu. Damals wie heute bauen wir mit, wird der Herr uns als Bauende in seinem Reich sehen, sind wir treu, wird der Herr die Frage an uns stellen. Wir wollen sie im Blick auf sein Wort ihm persönlich ein jeder selbst beantworten. Aber der Herr möchte solches in Gnaden uns allen schenken. Amen.